Wir sind die Starken, die anderen sind die Schwachen. Das deutsch-niederländische Mantra ist nicht nur arrogant, es ist dumm. Wer es ausspricht, zeigt nur, dass er nicht die geringste Ahnung vom Zusammenleben der Nationen hat. Das sagt der Wirtschaftswissenschaftler Heiner Flassbeck. Und mit ihm spreche ich jetzt. Schönen guten Tag, Herr Flassbeck.
Guten Tag.
Die Wirtschaftsweisen, die haben ja Ahnung von Wirtschaft. Ich habe nicht so viel Ahnung. Die Wirtschaftsweisen sind ja klug und heilig. Den kann man doch vertrauen, oder?
Nein, den kann man leider nicht vertrauen. Das ist, muss man immer in ökonomischen Fragen, muss man immer sich fragen, woher, welche Theorie wird da vertreten und welcher Schule gehören diese Ökonomen an und will ich dieser Schule glauben oder will ich ja nicht glauben?
Hm.
Das muss man immer als Vorfrage stellen und bei mir ist die Antwort eindeutig der Schule, der die Wirtschaftsweisen angehören, der vertraue ich nur überhaupt nicht. Die ist in meinen Augen fundamental falsch.
Ja, aber das ist mir manchmal alles zu kompliziert. Ich habe nur verstanden, die deutsche Wirtschaft ist wettbewerbsfähig, sie ist leistungsfähig, sie ist potent, sie ist kreditwürdig, wir haben gute Produkte. Da kann uns doch die Krise, diese Corona-Krise nicht allzu viel anhaben, oder?
Ja, das ist fundamental falsch. Warum ist es fundamental falsch? Nun, weil wenn man immer bedenken muss, wenn einer wettbewerbsfähig ist, muss ein anderer ja weniger wettbewerbsfähig sein. Wettbewerbsfähigkeit ist ein relatives Konzept und nicht ein absolutes. Wir können alle reicher werden, wir können alle glücklicher werden, aber wir können nicht alle wettbewerbsfähiger werden. Das ist unmöglich. Und deswegen ist diese stolz geschwellte Brust der Deutschen, wir haben doch in den vergangenen Jahren alles gut gemacht, deswegen können wir uns sowas leisten, heißt im Umkehrschluss ja, die anderen haben alles schlecht gemacht und können sich nichts leisten. Und deswegen müssen sie jetzt untergehen oder kollabieren oder was weiß ich. Was sollen sie eigentlich, was wollen wir eigentlich? Was soll mit den anderen passieren? Wir können uns alles leisten, die anderen können sich nichts leisten, weil sie ihre Hausaufgaben sozusagen nicht gemacht haben.
Hm.
Ja, das ist alles Unsinn. Warum ist es Unsinn? Ich will es kurz erklären, weil Deutschland hat seine Wettbewerbsfähigkeit erhöht zu Lasten anderer. Und das in einer europäischen Währungsunion vor allem, wo man sich nicht mit einer Wechselkurs, einer Währungsabwertung wehren kann, wie das vorher der Fall war. Sobald die Europäische Währungsunion begonnen hatte, begann Deutschland unter Schröder rot-grün mit Lohndumping. Man hat die Löhne nicht mehr so erhöht, wie man sie früher erhöht hat. Und dieses Lohndumping hat dazu geführt, dass Deutschland sich einen Wettbewerbsvorteil erwirtschaftet, kann man nicht sagen, erschlichen hat er. Und mit diesem erschlichenen Wettbewerbsvorteil hat man dann die Chance gehabt, tatsächlich 10 Jahre später auch die öffentlichen Haushalte zu sanieren und zu konsolidieren, also weniger Defizite zu haben. Das ist aber auch unmittelbar zusammenhängend. Wer hohe Leistungsbilanzüberschüsse hat, kann öffentliche Defizite runterfahren. Warum? Weil sich ja das Ausland verschuldet. Irgendeiner muss sich immer verschulden, damit eine Volkswirtschaft funktioniert. Und wenn sich das Ausland verschuldet, muss ich mich nicht verschulden. Aber ich kann ja nicht denen vorwerfen jetzt, dass sie sich verschuldet haben, was uns gerettet hat, und ihnen damit sagen, ihr habt schlecht gewirtschaftet. Wir haben ja nur gut gewirtschaftet, weil die in Anführungsstrichen schlecht gewirtschaftet haben.
Hm. Das heißt, diese Europäische Währungsunion, diese Währungsgemeinschaft ist ja eine Zwangsgemeinschaft, eine Schicksalsgemeinschaft. Das heißt, wir sind miteinander verbunden mit unseren italienischen, unseren französischen und mit unseren portugiesischen Freunden. Das bedeutet doch, dass wir gemeinsam über das Schicksal nicht nur nachdenken, auch entscheiden müssen. Ist das die Folge?
Das ist so, das haben Sie vollkommen recht. Das haben nur bei uns die meisten nicht begriffen. Das ist das Problem. Auch in die Spitze, bis in die Spitze der Politik hat man das nicht begriffen, wie eng diese Schicksalsgemeinschaft ist. Und wie gesagt, man hat es von Anfang an nicht begriffen oder begreifen wollen, will ich mal offen lassen. Jedenfalls Lohnsenkung zu machen vom stärksten, im stärksten Land der Europäischen Währungsunion im Vergleich zu den anderen und damit sozusagen einen deflationären Moment in diese Währungsunion hineinzutragen, war das Falscheste, was man überhaupt tun konnte. Aber halb Deutschland, nicht halb Deutschland, 90% von Deutschland feiert sich dafür, dass man diese geniale Entscheidung getroffen hat, dass man Hartz IV eingeführt hat, Agenda 2010 und so weiter. Die SPD ist heute noch verzückt von ihrer eigenen Leistung, dass sie das zustande gebracht hat. Das war aber die schlechteste Entscheidung, die man überhaupt treffen konnte. Und eine Entscheidung, die Europa im Kern getroffen hat. Und machen wir uns nichts vor, die Euro-Krise von vor 10 Jahren, die bis heute ja nicht überwunden ist, ist im Kern eine deutsche Krise, nämlich die Krise, die durch das deutsche Lohndumping ausgelöst wurde und ist nicht eine Griechenland-Krise oder sonst irgendetwas.
Hm. Lohndumping, das eine, und aber auch dieses Mantra vom Sparen. Sie sagen ja, eine Volkswirtschaft kann nicht sparen. Das geht ja Eigentlich nicht. Wieso kann eine Volkswirtschaft nicht sparen?
Ja, weil sie immer jemanden braucht, der Schulden macht. Wir nehmen mal die Welt. Die Welt insgesamt ist eine große, geschlossene Volkswirtschaft. Wenn die Weltwirtschaft spart, fällt Nachfrage aus. Und wer soll diese Lücke füllen? Ne?
Hm.
Oder andersrum gesagt, wen kann die Welt finden, der sich verschuldet, um diese Lücke zu füllen? Es ist tatsächlich so, wenn eine Gruppe in der Volkswirtschaft spart, gibt es einen Nachfrageausfall. Wenn die deutschen privaten Haushalte 10% ihres Einkommens sparen, sind die deutschen Unternehmen machen Verluste und der deutsche Staat, und in 3 Monaten sind alle deutschen Unternehmen tot. Also muss irgendjemand Geld von der Bank aufnehmen, um diese Lücke, die die privaten Haushalte geschaffen haben, zu füllen. Und das ist tatsächlich, die Bild-Zeitung hat es mal wunderschön genannt, die Italiener wollen Geld ausgeben, das sie nicht haben. Darum geht es genau. Es muss immer einer Geld ausgeben, das er nicht hat. Das heißt, einer muss sich verschulden, um die Lücke, die Nachfrage zur Lücke zu füllen, die Sparer geschaffen haben. Sonst bricht die Volkswirtschaft ganz schnell zusammen. Und dann ist nur noch die Frage, wer das tut. In früheren Zeiten waren es die Unternehmen, in Deutschland auch. In 60er, 50er, 60er Jahren haben die Unternehmen diese Lücke locker gefüllt, haben sich verschuldet, haben investiert. Nur die Unternehmen tun das schon seit 10 Jahren nicht mehr. Und da kommt das große Problem. Wenn die Unternehmen sich nicht verschulden, dann gibt es ja nur noch 2 Akteure. Das Ausland, das ist die deutsche Lösung. Wir suchen immer Ausländer, die so dumm sind, sich zu verschulden. Oder aber der Staat. Ne? Nur Europa ist so groß und Europa ist auch eine relativ geschlossene Volkswirtschaft. Europa kann nicht darauf vertrauen, dass es ein Ausland findet, das sich verschuldet. Das ist unmöglich. Und deswegen muss es der Staat tun. Aber der Staat, das haben wir verboten. Das steht im Maastricht-Vertrag, das ist verboten. Und da ist das große, ja, verrückte europäische Dilemma.
Ja, und das Dilemma, Sie sagen ja, die Staatsverschuldung wird fälschlicherweise als eine Verschuldung gegenüber zukünftigen Generationen angesehen. Das heißt, eine Staatsverschuldung ist eigentlich was Normales und ist nichts Schlechtes der zukünftigen Generation gegenüber?
Nein, man braucht immer Verschuldung. Wie gesagt, man braucht, wenn welche versuchen zu sparen, wenn irgendwelche Gruppen versuchen zu sparen, muss es immer jemand geben, der sie verschuldet. Insofern, über Verschuldung als etwas Schlechtes zu reden, ist schon von vornherein Unsinn. Und wenn es diese Verschuldung nicht gibt, dann geht es den zukünftigen Generationen schlecht, weil sofort unsere Produktion, unsere Wirtschaft einbricht. Das kann ja auch niemand wollen. Außerdem erben die zukünftigen Generationen von uns die Schulden und die Forderungen. Wenn heute ein Privatmann eine Staatsanleihe kauft, dann vererbt er ja die Forderungen an seine Kinder. Und die anderen erben die Schulden. Also die Schulden und die Forderungen und die Schulden sind immer genau gleich. Und es hat mit der zukünftigen Generation überhaupt nichts, absolut nichts zu tun. Aber das ist natürlich das Mantra, Sie sagen es zu Recht, das von den deutschen Politikern, von Schröder bis Merkel, von alle vor sich hertragen, wie das Kruzifix. Das ist unmöglich. Wir können die zukünftigen Generationen nicht belasten. Das ist einfach, ja, man muss es leider immer so hart sagen. Es ist ökonomisches Voodoo, es ist einfach schlicht falsch.
Sie sagen ja, Phasen der Stabilität in diesem Wirtschaftssystem sind ein Ausnahmefall, Krisen seien Normalität. Also sind wir jetzt in einer ganz normalen Krise oder ist das schon was Besonderes, diese Corona-Krise?
Nein, jetzt sind wir in einer völlig außergewöhnlichen Krise. Die Krise ist größer als alles, was wir jemals erlebt haben. Also ökonomisch ist es ein Einbruch der Wirtschaft, der mit nichts vergleichbar ist. Und da hat übrigens auch der Sachverständigenrat liegt da völlig falsch. Und die Institute, Wirtschaftsforschungsinstitute liegen falsch, die diese Krise vergleichen, zum Beispiel mit der Finanzkrise 2008, 2009. Nein, dieses ist viel größer. Der Einbruch, der unmittelbare Einbruch ist dramatisch groß in den meisten Volkswirtschaften. 25-30%. Jetzt ist die Frage, wie lange das dauert. Wenn es 2-3 Monate dauert, reden wir um sinkende Bruttoinlandsprodukte in der Größenordnung von 10-15-20%. Das hat es noch nie gegeben und das ist vollkommen einmalig. Und deswegen muss man auch völlig einmalig und neu denken über diese Krise, weil sie sich nicht mit den traditionellen Werkzeugen beheben lässt.
Das heißt, diese Corona-Bonds oder Euro-Bonds, gemeinsame Staatsanleihen in dieser gemeinsamen Schicksals- und Zwangsgemeinschaft sind angezeigt und angesagt, aber die Deutschen und die Niederländer, also zumindest die Politik, sagt, nein, machen wir auf keinen Fall, nur über meine Leiche. Ich verstehe das nicht. Können Sie mir es erklären?
Ja, vielleicht schon. Es ist schwer, aber übrigens, die Niederländer sind genauso Leistungslandüberschussland wie wir und haben gleiche dumme Arroganz. Das ist, was ich dumme Arroganz nenne, nämlich eine Arroganz, die auf nichts basiert, außer auf Unwissen. Und Österreich gehört auch noch dazu. Der Punkt ist, es kommt jetzt darauf an, dass jedes Land, zunächst mal ganz allgemein, jedes Land sich verschulden kann. Alle Länder müssen sich verschulden und zwar zu niedrigen Zinsen. In der Europäischen Währungsunion haben wir eine komische Konstruktion gefunden. Wir haben nämlich verboten, dass die Zentralbank unmittelbar die Staaten subventioniert oder finanziert, muss man sagen. Gut, unter dieser Voraussetzung haben wir eine neue Regel gefunden, nämlich die Zentralbank kauft die Anleihen der Staaten am Sekundärmarkt und der Staat gibt sozusagen Anleihen heraus, die aber nicht lange in privater Hand bleiben, sondern am Ende wieder bei der Europäischen Zentralbank landen. Das ist natürlich auch eine Finanzierung des Staates. Das muss die Europäische Zentralbank konsequent tun, in dem Sinne, dass sie die Zinsen für alle Staaten gleich niedrig hält. Da ist der Knackpunkt. Wenn wir das hätten, wenn die Europäische Zentralbank sich verpflichten würde zu sagen, es ist vollkommen klar, der italienische Zins auf 10-Jahres-Anleihe ist nicht höher als der deutsche, das kann sie leicht herstellen, indem sie italienische Anleihen kauft, dann brauchen wir über Corona-Bonds und all das überhaupt nicht reden. Nur weil wir aus der Geldpolitik ein Tabu gemacht haben, es wird ja in Deutschland nicht diskutiert, es spricht ja kein Spitzenpolitiker jemals das Wort Geldpolitik überhaupt aus und wie diese Krise finanziert wird, weil wir daraus ein Tabu gemacht haben, sind die anderen auf Corona-Bonds gekommen, haben gesagt, das ist dann die einzige Möglichkeit, die bleibt. Nur daraus haben wir auch ein Tabu gemacht. Also wir haben zwei Tabus. Wir haben das geldpolitische Tabu und wir haben das Euro-Bonds oder Corona-Bonds-Tabu. Und das ist natürlich in einer solchen Krise für Europa eine vollkommen untragbare Situation. Und ich möchte es wirklich nicht wissen, wenn die Italiener aus dieser Krise wieder rauskommen, wie sie dann über Deutschland denken. Man kann es ahnen, aber es wird fürchterlich.
Ja, das Denken ist das eine, aber es sind ja, ist ja auch ein untrennbar verbundener Wirtschaft, ein wichtiger Wirtschaftspartner. Das heißt, das ist, man muss es eigentlich als ein Wirtschafts- und ein Land betrachten, dem wir direkt verbunden sind?
Natürlich sind unsere Handelspartner. Wenn die jetzt zusammenbrechen in der Krise, was haben wir dann? Dann können wir unsere Automobilindustrie zusperren. Nun, da bleibt fast nichts mehr von übrig. Man muss ja nicht glauben, dass am Ende die USA alles das von uns abnehmen oder China. Das ist völlig aus der Welt. Wir brauchen Europa, Europa braucht uns und man muss zusammenarbeiten. Und Zusammenarbeit kann eben nur heißen, alle Länder in der Europäischen Währungsunion auf jeden Fall müssen die gleiche Möglichkeit haben, sich zu finanzieren. Die Europäische Zentralbank, das muss der oberste, wichtigste Satz sein, ist die Zentralbank jedes einzelnen Landes und nicht eine irgendwo darüber schwebende Institution, sondern sie muss sich verhalten wie die Zentralbank jedes einzelnen Landes. Die Bank von England hat gerade verkündet, dass sie den Staat jetzt direkt finanziert, weil man damit ein paar Kosten noch spart. Man muss diese Bondhändler und die Banken nicht noch zwischenfinanzieren. Und das ist absolut sinnvoll in dieser Krise. Das ist nicht eine Dauermaßnahme, aber in dieser Krise, zur Überbrückung der Krise sozusagen, wo man hohe monetäre Ströme braucht, damit die Menschen nicht total verzweifelt sind und negative Erwartungen bekommen, sondern ihre Einkommen halbwegs gesichert sind, da muss man diese pragmatische Lösung gehen. Und jeder vernünftige Mensch, jeder vernünftige Ökonom in der Welt, sind das sehr viele, das ist die Mehrheit in der Welt, sieht das so. Nur in Deutschland ist das ein völliges Tabu. Und auch vor allem unter unseren sogenannten Sachverständigen ist das ein vollständiges Tabu. Die reden nicht einmal mehr darüber, was da notwendig ist in Sachen Geld- und Finanzpolitik.
Das klingt ja danach, dass Deutschland eine sehr arrogante, egoistische Wirtschaftspolitik macht. Könnte dann irgendwann ein Bumerang kommen, wenn tatsächlich Portugal, Spanien, Italien und vielleicht auch Frankreich, das Land, in dem Sie auch sich aufhalten, dann eine größere Rezession drückt und dann Deutschland auch betroffen sein könnte? Oder sind wir sicher für alle Ewigkeit?
Nein, wir sind überhaupt nicht sicher. Der Punkt ist dann, wenn die Krise überwunden ist, was passiert dann? Dann haben alle Länder wesentlich höhere Staatsschulden gemessen am Bruttoinlandsprodukt, was unter wieder normalen menschlichen ökonomischen Umständen kein großes Problem ist. Dann bleibt das eben so für 100 Jahre, da muss man nicht verrückt spielen. Aber in Deutschland wird ja schon verkündet, da muss jetzt jeder Euro zurückbezahlt werden. Und das ist etwas, was vollkommen unmöglich ist. Das ist unmöglich. Es ist nicht nur keine strategische Option oder nicht unsolidarisch gegenüber Europa. Nein, es ist unmöglich. Europa kann dieses Geld nicht zurückzahlen, ohne seine Wirtschaft noch über 20, 30 Jahre völlig kaputt zu machen. Und das wird Europa nicht überstehen. Das wird die Europäische Währungsunion nicht überstehen. Also wir müssen ganz dringend, ganz schnell in den nächsten 2 Monaten lernen, dass diese Zahlen, die da im Maastricht-Vertrag stehen, von 60% vollkommen obsolet sind, weg müssen und ja am besten ersatzlos gestrichen werden müssen, weil alle Länder, Deutschland inklusive, alle Länder werden 20-30% höhere Schulden am Bruttoinlandsprodukt haben, wie gesagt, was unter menschlichen Umständen kein Problem ist. Aber menschliche Umstände gibt es leider in Deutschland an den entscheidenden Stellen offensichtlich nicht.
Nun wird ja die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen kommt wieder auf. Dann haben alle Geld, müssen sich keine Sorgen machen, haben zumindest ein Minimum an Lebensstandard, ein Existenzminimum. Sie sagen, das ist Quatsch, weil wir müssen die Verteilungsfrage stellen. Und die Verteilungsfrage ist eine wirtschaftspolitische Frage und da braucht man ein vernünftiges Konzept. Aber ist denn ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht erstmal grundsätzlich eine gute Idee?
Weil wir geben dann Menschen Geld, die es gar nicht brauchen. Warum sollte man Menschen Geld geben, die es nicht brauchen? es muss ja doch irgendwie aufgebracht werden. Das bedingungslose Grundeinkommen kann man nicht über die Zentralbank finanzieren. Das ist auch eine grandiose Illusion, die jetzt aufkommt. Ne? Ich habe ja gesagt, die Zentralbankfinanzierung ist eine Sache für 2-3 Monate, aber nicht für 20 Jahre, weil wir dann ja tatsächlich das Geld lösen von dem Güterberg sozusagen, den wir bereit sind zu produzieren und den wir in der Lage sind zu produzieren. Und dann wird es tatsächlich inflationär. Aber grundsätzlich ist es auch, ich finde es auch grundsätzlich keine gute Idee. Wir müssen den Menschen Geld geben, die bedürftig sind. Ich bin für ein Grundeinkommen, aber ein bedingtes Grundeinkommen. Man sollte jedem Menschen, der auf einfache Art und Weise seine Bedürftigkeit nachweist, 1200 Euro geben wegen mir im Monat. Das ist überhaupt kein Problem. Aber Menschen Geld hinterherzuwerfen, die es schon haben und dann ohne zu fragen, ja, woher kommt das Geld und wie ist denn die Verteilungswirkung, das ist meines Erachtens völlig verantwortungslos. Und jetzt in der Corona-Krise ist es noch mal absurder, weil es haben ja viele Menschen festes Einkommen, deren Einkommen ist ja gar nicht geschrumpft. Wir müssen diejenigen fördern, deren Einkommen jetzt schrumpft, weil sie Kurzarbeit machen. Ich muss ja einem Beamten jetzt nicht Geld geben, weil der überhaupt keinen Einbruch hat. Ich muss den Leuten Geld geben, die den Einbruch, der Einkommen haben. Auch die Unternehmen muss ich helfen, weil die einen starken Einbruch ihrer Einkünfte haben. Darum geht es jetzt aber nicht, um jetzt irgendwie mit der Gießkanne Geld zu verteilen.
Herr Flassberg, abschließend noch die Frage nach dem Interesse an wirtschaftspolitischen Fragen, an überhaupt ökonomischen Fragen. Wenn ich versuche, ein Gespräch darüber anzufangen, dann verleihen oftmals Menschen die Augen und sagen, ach naja, das ist so Expertenthema, aber eigentlich das Thema, was uns alle betrifft, worauf unsere Existenz fußt. Müsste man nicht auch in der Grundschule schon solche Dinge besprechen und müsste das nicht viel mehr Allgemeinwissen und Thema sein?
Ja, das müsste man in der Tat. Wir wissen genau, was passiert, wenn man das anfängt. Es gibt ja schon solche Versuche in der Schule, mehr Wirtschaftsthemen durchzusetzen. Wer sind die Ersten, die mit viel Geld dann Unterrichtsmaterialien produzieren? Das sind die Unternehmensverbände. Das ist die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die dann eine ökonomische Lehre verbreiten, die genau ihren Interessen entspricht. Und das ist voll fundamental falsch. Wir brauchen mehr ökonomische Kompetenz in der Regierung, in der Politik. Wenn wir da nicht die ökonomische Kompetenz haben, können wir weder das eine noch das andere Problem lösen. Denn die Politik muss ja dann entscheiden, wer welche Materialien produziert und was vernünftige Ökonomik ist und was nicht. Und da hapert es bei uns und da hapert es in Europa leider, muss man sagen, in vielen Ländern, dass wir das entweder einer sehr einseitigen Lehre, neoliberalen Lehre anhängen oder aber im Zweifel gar nichts darüber wissen.
Herr Flassberg, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Können Sie trotzdem das Leben genießen oder machen Sie sich große Sorgen?
Doch, ich mache mir große Sorgen, weil diese Krise ganz ungeheuerlich groß ist, gewaltig ist. Und wie gesagt, das, was hinterher kommt, wird schlimmer als das, was jetzt ist.
Sagt der Wirtschaftswissenschaftler Heiner Flassberg. Ich danke fürs Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute.
Dankeschön.